WDR 5. Neugier genügt.
Wir kommen mit nichts, wir gehen mit nichts, weil wir eben auch nichts mitnehmen können, wenn wir sterben. Was dann doch materiell zurückbleibt, das bekommen oft andere, sie erben. Die einen regulär, die anderen, und darüber wollen wir reden, erschleichen sich das Erbe. Reden mit Dr. Carola Einhaus. Sie hat sich als Rechtsanwältin auf dieses Thema spezialisiert, auf das Thema Erbrecht, aber auch Erbschleicherei, und sie vollstreckt Testamente. Einen schönen guten Morgen, Frau Einhaus.
Guten Morgen.
Was verstehen Sie genau unter Erbschleicherei?
Ja, zunächst muss man wissen, dass Erbschleicherei per se keinen juristischen Tatbestand erfüllt. Erbschleicherei an sich ist nicht strafbar. Es ist allgemein wohl das Gefühl, dass jemand auf unmoralische Weise zu einer Erbschaft gelangt.
Auf unmoralische Weise. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Wege. Welchen Weg kann ich mir zum Beispiel vorstellen?
Ja, verschiedene Wege, aber doch ähnlich. Meistens ist es so, dass jemand, den man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, aus dem Off heraus plötzlich auftaucht, sich mit dem Erblasser, also das ist der, der später stirbt.
Und was zu vererben hat.
Und was zu vererben hat, natürlich. Sich mit dem bekannt macht, bei welchen Gelegenheiten auch immer, sich einschmeichelt, sich lieb Kind macht, jemand, der in der Regel ganz genau weiß, was er zu sagen hat und was nicht. Damit einhergeht dann die Absonderung der nächsten Angehörigen, indem man die madig macht, indem man sagt, hier, der hat es nur auf dein Geld abgesehen, der kümmert sich auch gar nicht, wo ist der denn, ich bin hier, der nicht. Und dann schließlich der Vollzug, sozusagen, dass man den Erblasser noch mal schnell beim Notar vorbeibringt, bevor man ihn ins Krankenhaus fährt mit einem Oberschenkelhalsbruch.
Hui. Also jemand, der von außen kommt, kann entfernt verwandt sein oder eben auch nicht?
Kann durchaus auch ein Geschwisterkind sein. Also das.
Und bisher aber spielte keine Rolle, hat sich vielleicht nicht gekümmert, taucht aber dann auf?
Ja, oder hat verhindert einfach, dass die anderen sich auch kümmern. Mhm. Ne? Also, dass man, ist schon vorgekommen, dass jemand dann die anderen mit Hilfe von Polizei und Rechtsanwalt beiseite gehalten hat, mit dem Hinweis, Papa riecht sich so auf, wenn ihr kommt.
Da treibt also jemand dann einen Keil in die Familie, in die Konstellationen, die bestehen. Mhm. Und der Erblasser, also die Erblasserin, die was zu vererben hat, merkt es nicht, findet das schmeichelhaft, hilfreich.
Ja, ich glaube, wir alle, die wir noch nicht alt sind, wir lernen das kennen, das ist meine Erfahrung, dass wir im Alter, wenn die Kräfte nachlassen, wir wollen nicht mehr streiten, wir suchen nicht mehr nach der Wahrheit, wir nehmen die Hand von dem, der sie uns gibt. Und wenn der uns einen Apfelsaft mitbringt, also ich spitze es mal zu, dann ist der Erbe. Das ist manchmal so, und ich rate dem Mandanten dazu, auch dem Erblasser im Nachhinein nicht böse zu sein. Das ist mitunter einfach Schwäche.
Ja, und man muss aber auch sagen, Menschen vererben das, was sie haben, an wen sie wollen. Erstmal ist das ja der freie Wille, oder?
Absolut. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir diese Gesetzgebung und die Rechtsprechung haben. Die Testierfreiheit gilt bis zuletzt. Es ist alles erlaubt, was nicht sittenwidrig ist. Und bis zuletzt kann der Erblasser entscheiden. Und auch um das mal klarzustellen, mit Erbschleicher meine ich nicht den, der sich kümmert, weil es andere nicht tun und nicht wollen und der das über einen längeren Zeitraum hat. Ich meine den, der mit einer gewissen Strategie davor geht, um zu erben und insofern den Erblasser auch ausnutzt und andere daran hindern.
Und diese Strategien, diese Muster erleben Sie teilweise auch als professionell?
Tatsächlich glaube ich, dass der Erbschleicher per se ein Wiederholungstäter ist. Aha. Also man hört es ja auch dann im Kollegenkreis und so, dass manche machen es mehrfach.
Ist ja klar, dass Sie keine konkreten Fälle jetzt auspacken können, aber uns ist ja wichtig, dass wir das Muster erkennen und die Dimension. Und die Frage auch vielleicht, wenn Sie ins Spiel kommen, ist es ja schon zu spät praktisch, wie man das vielleicht frühzeitig erkennen kann. Also wie kann man präventiv etwas unternehmen?
Also das ist völlig richtig. Wenn ich drankomme, hat der Erbschleicher schon Erfolg gehabt. Und meine Aufgabe ist es dann, das unwirksam zu machen, ungeschehen zu machen. Rückblickend würde ich sagen, dass die Vorsorgevollmacht ganz wichtiges, schrilles Alarmsignal ist. Also wenn ein Kind immer eine Vorsorgevollmacht der Mutter gehabt hat und dann diese plötzlich widerrufen wird, also da müssen alle Alarmanlagen gehen, denn es wird keine Vollmacht widerrufen, die nicht einem anderen dann erteilt wird. Und wenn man es nicht selber ist, dann ist es jemand, der schon so ein Näheverhältnis aufgebaut hat zu dem Erblasser, dass das Erbe auch nicht mehr weit sein kann.
Und Alarmanlagen schrillen und dann, also raten Sie erstmal zum direkten Gespräch oder noch jemanden dazu zu holen? Also das ist ja auch eine schwierige Konstellation.
Das muss jeder von seinem Bauchgefühl abhängig machen. Wenn jemand jetzt sagt, gut, ich kann mich nicht kümmern, ich möchte mich nicht kümmern, letztlich auch, ich brauche das Geld nicht, ich muss nicht erben, dann kann man es dem anderen auch überlassen. Aber wenn man da auch vielleicht eifersüchtig ist, wenn man das nicht möchte und wenn es auch nicht nur um das Erbe geht, sondern um die Position, die der Erbschleicher beim Erblasser einnimmt, auch emotional, dann muss man sich da entsprechend einbringen, wenn die Situation so ist, mit dem Erblasser selber sprechen, das ist natürlich immer das Beste, das offene Wort. Ansonsten sich vielleicht auch, wenn das, es gibt ja auch eine strafrechtliche Variante, wenn man jetzt mitkriegt, dass der Erbschleicher Urkundenfälschung betreibt, wenn der die Vorsorgevollmacht missbraucht, wenn er sich Darlehen selber ausreicht von dem Erblasser, dann gibt es natürlich auch Wege und Mittel durch die Polizei, durch die Gerichte dagegen vorzugehen.
Dann wird es auch strafbar.
Da wird es dann auch strafbar.
Und Sie haben eben auch den Begriff sittenwidrig verwendet.
Ja. Ja, sittenwidrig, das kommt hier aber nicht vor. Es ist nicht sittenwidrig per se, wenn ich eine andere Person als den gesetzlichen Erben oder der immer damit gerechnet hat, einsetze.
Ne? Frau Einhaus, wir haben ja jetzt über die Prävention gesprochen, auch deshalb, weil Sie wissen, was passiert, wenn Sie dann ins Spiel kommen und was Sie teilweise dann erleben.
Ja.
Vielleicht können Sie exemplarisch sagen, mit was für Emotionen, Dimensionen Sie dann zu tun bekommen.
Ja, das ist natürlich dann großes Erstaunen immer noch, was mich wiederum, da ich professionell damit zu tun habe, erstaunt bei den Verwandten, dass sie das zwar über einen Zeitraum mitverfolgen, mitkriegen, dass da jemand ist, der eine enge Position da hat, eine enge Stellung zu dem Erblasser, dass die aber nichts unternehmen und dann letztlich trotzdem Darlehen ausgereicht wurden, trotzdem das Auto verschenkt wurde, mit dem der Erblasser angeblich immer nur zum Arzt gefahren wird, dass dann am Ende doch die Überraschung groß ist, weil man nicht gedacht hat, dass jemand so weit gehen würde.
Und wenn Sie dann erst ins Spiel kommen, wenn praktisch das Testament vollstreckt werden soll, dann können Sie da überhaupt noch was tun?
Ja, also im leichtesten Falle ist es so, dass der Erbschleicher so doof war und das Testament selber geschrieben hat, weil es ihm nicht schnell genug ging. Dann ist natürlich sofort unwirksam.
Ah ja, also, okay, dann ist leicht.
Das eigenhändige Testament muss eben auch eigenhändig geschrieben werden. Und da reicht es auch nicht, wenn der Erblasser nur unterschreibt. Ne? Aber das ist auch schon tatsächlich vorgekommen, dass jemand das dann meinte, selber schreiben zu müssen. Dann, wenn der Erblasser testierunfähig war, also wenn er aufgrund fortgeschrittener Demenz, Medikamente, psychischer Instabilität nicht da in der Lage war, dass die Folgen seines Tuns, seiner erbrechtlichen Verfügung einzusehen, dann ist die Verfügung, mit der Erbschleicher eingesetzt wird, per se unwirksam. Eine andere Möglichkeit besteht, diese Verfügung anzufechten, wenn man zum Beispiel nachweisen kann, dass der Erblasser arglistig getäuscht wurde, dass da zum Beispiel die Nichte aus den USA gekommen ist und hat gesagt, also ich bin doch hier jetzt dein Leib, ich gehöre doch zu dir. Tatsächlich ist sie aber gar nicht die Nichte. Na, dann ist das eine arglistige Täuschung. Oder auch schon vorgekommen, der Erbschleicher bedroht den Erblasser, dass er sagt, also wenn du jetzt das nicht mit mir zusammen machst und nicht mit mir zum Notar gehst, dann mache ich den Einkauf nicht mehr und die anderen sind schon weg und ich bin dann auch weg. Und dann auch das ja, mittels Polizei, ja, und Rechtsanwälte auch die anderen weggehalten werden. Letztlich gibt es auch die Erbunwürdigkeit, wenn sich nachweisen lässt, dass jemand Testament eben gefälscht hat oder den Erblasser umgebracht hat. Aber
huiuiui,
dann hat er andere Probleme.
Da steckt viel Tragik und viel Leben drin. Und ich verstehe das so, was Sie sagen. Das ist nicht nur eine Botschaft an die, die was zu vererben haben und die erben wollen, sondern es ist auch eine Botschaft an die anderen Notarinnen, Notare, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, da vielleicht genau hinzugucken.
Ja, also zum Beispiel der Notar, der sich zu Beginn seiner Beurkundung von der Testierfähigkeit des Erblasses überzeugt, sollte dies, also er ist natürlich kein Mediziner, aber sollte dies gewissenhaft tun und nicht nur darauf warten, dass der Erblasser an der richtigen Stelle nach dem Vorlesen nickt, tun auch die allermeisten. Aber wenn ich eben in einer Urkunde finde, hat sich abschließend nicht von der Testierfähigkeit überzeugen können, dann ist das, sagt das entsprechend eben auch etwas aus. Dann die medizinischen Sachverständigen, die bitte nur urteilen über das, was sie medizinisch sagen können. Testierfähigkeit ist ein juristischer Begriff, kein medizinischer Begriff. Mhm. Das heißt, da können sie nicht drüber urteilen. Und die Gerichte, die sich trauen, bitte dann auch Urteile zu sprechen.
Und das ist so wichtig, weil natürlich, wenn der Erblasser, die Erblasserin dann nicht mehr da ist, und Sie haben das eben gesagt, das Kind in den Brunnen gefallen ist und wenn eben auch der ganze Streit da ist, das hat man ja schon vielleicht manchmal bei normalen Testamentsvollstreckungen, dann ist zu spät. Aber die anderen müssen damit weiterleben, was passiert ist.
Ja, und das ist, da geht es eben in den seltensten Fällen dann wirklich nur um das Geld, sondern es ist vorrangig die Enttäuschung. Hm. Also die Wut auf den Erbschleicher, aber die Enttäuschung auch hinsichtlich des Erblassers. Wobei ich, wie gesagt, nochmal sage, die können in der Regel nichts dafür.
Man kann vorher wachsam sein, sich dessen bewusst sein, dass diese Erbschleicherei manchmal sogar mit Methode stattfindet. Dr. Carola Einhaus hat darauf aufmerksam gemacht, Rechtsanwältin aus Düsseldorf und zu Gast bei uns bei WDR 5. Vielen Dank.
Ich danke ebenfalls.
Neugier genügt.
WDR 5.